Ich hatte ja am Wochenende bei mir im Briefkasten Post von Wayne Upton entdeckt und hatte ihn die mal weitergeleitet. Ich glaube, dass inhaltlich nach meinem Verständnis, und ich habe zumindest eine Rückmeldung bekommen, dass es gelesen wurde, nichts war, worauf man unbedingt eingehen müsste und oder wo Missverständnisse wären, sondern es war ja das Plädoyer, dass man sehr wohl vernommen hat, dass wir behauptet haben, dass die Interpretationen zu IS 32 etwas kasuistisch seien und dass es ja jetzt das Research-Projekt gäbe. Ich kann mich oder werde mich oder sollte mich und würde mich artig für die Aufmerksamkeit bedanken. Würde ich das im Namen aller tun? Soll ich noch irgendwas hinzufügen?
Nee, aber das E-Mail zeigt irgendwie, dass sie sehr ernst genommen oder wir ernst genommen worden sind.
Haben wir immer erhofft.
Dann erlaube ich mir mal, das Wort zu ergreifen. Ich habe unter Top 10 auf Ihren Wunsch aus der letzten Sitzung drei Interpretationsthemen mitgebracht. Bei allen dreien hatten Sie ja beim letzten Mal, als wir über die Ergebnisse der IFRIC-Sitzung sprachen, den Wunsch geäußert, dass wir heute nochmal drauf zurückkommen. Das sind die beiden Sachverhalte IS 39 und IS 12, wo Ihnen wichtig war, dass wir heute nochmal drüber sprechen, jetzt wo der Wortlaut der Entscheidung vorliegt. Ich würde mal vermuten oder frage auch, ob Herr Schlömer Sie da gegebenenfalls noch was ergänzen wollen. Ansonsten ist das dritte Thema, betrifft IS 19. Das ist jenes Thema, was in der IFRIC-Sitzung nicht behandelt wurde, wo Sie aber signalisiert haben, es wäre Ihnen wichtig, trotzdem schon darüber zu sprechen, bevor es im IFRIC in der nächsten Sitzung behandelt wird. Ansonsten wäre vielleicht an der Stelle noch offen, ob Sie sonst noch weitere Themen haben, dass wir jetzt das zumindest gedanklich mit einplanen können.
Nee, also ich habe hier keine weiteren Anmerkungen zu. Ich meine, das Thema hier IRS 12 Corporate Whopper ist sicherlich ein konzeptionell schwieriges, weil der IRS 12 da an einer oder anderen Stelle so oder so nicht passt. Das ist auch der Grund, denke ich, warum das IC sich nicht dazu berufen gefühlt hat, da zu irgendeiner Lösung zu kommen, weil man einfach über die Grenzen des IAS 12 schnell hinauskommt und es insofern nicht wirklich bei einer Interpretation belassen kann. Das ist so das, was ich zu IAS 12 sagen kann. Und ja, das Thema hier IAS 39 ist eigentlich auch, ich will nicht sagen alter Wein in neuen Schläuchen, aber die Problematik da, die stellt sich doch immer als immer wieder gegeben an. Aber diesen Worten schaue ich mal in meinen Kreis meiner Kollegen.
Also 12 mit dem Rapper, das nimmt man nicht auf die Agenda, ne?
Richtig, ja. Richtig.
Man hat aber das doch wieder bekräftigt, was man vorher gesagt hat. Laut IRS 12 muss ich beide Wirkungen erfassen.
Ja. Sowohl auf der Ebene der Mutter als auch auf der Ebene der Tochter.
Also man sagt eigentlich, der Standard hat man zwar nicht geschrieben, ist da klar.
Und ja, auch wenn er, ja, auch wenn er eben nicht zu, er ist klar, auch wenn er nicht zu, in manchmal nicht zu wirtschaftlich sinnvollen Ergebnissen führt. Also insbesondere das klassische Beispiel, was ja immer sind, Immobiliengesellschaften, wo ich also das Divestment dann praktisch immer über den Verkauf der Shares vornehme und nie über den Verkauf des Einzelassets. Dann eben durch die Zweistufigkeit eine irreführende Darstellung passiert.
Aber theoretisch kann es ja zu beiden Wirkungen kommen. Also ich hatte auch immer mal gedacht, es kann ja nur zu der einen Wirkung kommen oder zur anderen, aber es kann natürlich auch zu beiden kommen.
Ja.
Und da sagt man einfach so, der Intent beim IAS 12 in dem Sinne spielt halt keine Rolle, selbst wenn ich nur die Shares verkaufen kann. Sonst hätte man ja auch ein größeres Fass aufgemacht.
Genau, das ist also, es gibt in dem, und das ist jetzt hier nicht dargestellt, in dem Staff Paper gibt es mehrere Alternativen, wie denn dann damit umzugehen ist, auf Basis des wahrscheinlichen Verhaltens und was ist, wenn sich das ändert, die Annahmen. Aber dann ist man dazu gekommen, dass man gesagt hat, nee, das ist zu weit, das gibt auch IAS 12 an der Stelle nicht her und deshalb kann das IC als solches da nichts machen. Aber hier steht auch, not to take the issue onto its agenda, but instead to recommend the IRSB that it should analyze and assess these concerns in a research project on income taxes. So, und mit dem oder man gibt eben, du kennst das Thema selber, Guido, man gibt dem IC mehr Power, um solche Dinge dann wirklich ganz groß anzugehen und zu massiven Standardänderungen zu führen. Dann kann man das Thema dann aufgreifen. Und dann sollte man aber auch noch die entsprechenden Ressourcen damit direkt hinzufügen.
Also ich könnte nur ergänzen, aber habe ich in der Unterlage ja auch dargestellt, im Prinzip ist es jetzt aufgeschoben auf ein hoffnungsvollerweise irgendwann stattfindendes ES12-Projekt. Und das ist in der Tat auch schon passiert, nachdem es ja in den letzten Jahren bereits diskutiert und immer wieder aufgeschoben wurde. Also es ist in dem Sinne eine fortgesetzte Behandlung solcher Themen und wird frühestens zwangsläufig durch die Agenda-Konsultation natürlich möglicherweise wieder aufkommen. Gut, dann würde ich ganz kurz zum nächsten überleiten. Auch da ist ja die Conclusio nach der Entscheidung in der Sitzung diejenige, dass auch hier angeregt wird, wenn auch ohne ganz konkreten Vorschlag, dass das die Abgrenzung Eigenkapital-Fremdkapital grundsätzlich angegangen werden muss, um also auch so eine fallweise Frage beantworten zu können. Interessanterweise, wir hatten es heute Vormittag schon mal ganz kurz, hier ist bei dem Sachverhalt an einer bestimmten Stelle ausgeführt, dass es als nicht angemessen erscheint, weil es auch nicht in die Rahmenlinien des IFRIC fällt, dass man für diesen Einzelfall jetzt eine Anleitung gibt, wie mit ihm umzugehen ist. Letztlich sind das aber die Hauptargumente, die in der Begründung stehen, warum der Sachverhalt jetzt nicht auf die Agenda kommt.
Also die Begründung, dass da the issue is not widespread, das mag ja sein für diesen speziellen Fall, mit den, das waren diese 30 Jahre mit Verlängerung, ja. Das mag ja sein, aber das finde ich natürlich ein bisschen seltsam, weil wir haben natürlich auch gesagt aus Deutschland, ja genau das, genau dieses Instrument sehen wir hier in Deutschland nicht. Aber es gibt viele, die sehr ähnlich sind, wo sich genau dasselbe Problem ergibt. Und jetzt zu sagen, das ist not widespread, halte ich für falsch. Natürlich ist das widespread, das Thema, ja, der Aufteilung EK, FK, Holder, Issuer, das ist widespread. Jetzt zu sagen, dieses eine Instrument, das sich da irgendjemand aus dem Finger gesogen hat, das sehen wir in keinem Land, das halte ich als Begründung eher für schwach. Vielleicht nur noch mal zur Erinnerung, also die Frage war, wenn ich jetzt auch nochmal das Update lese, ja speziell auf den Investor strikt, gar nicht auf den Issuer. Ne? Gibt es denn nicht gerade beim Investor, ist doch eigentlich das Thema weniger problematisch, wenn ich mich recht erinnere, weil beim Investor bin ich doch eigentlich eher im 39, da wird von Bifurcation geredet und ich weiß, ich glaube, das ist auch relativ herrschende Meinung, dass die Einstufung beim Issuer nicht unbedingt die beim Holder bestimmt. Bin ich beim Holder denn nicht da eher dabei zu sagen, ja, da spalte ich das alles schön auf, da mache ich keine Gesamtsicht, sondern hole erstmal ganze Derivate raus und gucke, was übrig bleibt. Während ich beim Issuer die Diskussion führe, die eigentlich hier die Frage ist, hole ich erstmal alles raus und gucke, was übrig bleibt, oder mache ich eine Gesamtsicht? Schau mir an, kann der Issuer eine Zahlung vermeiden? Und falls ja, dann ist der Teil EK und was dann noch übrig bleibt, ist dann abzuspalten.
Gut, in dem Update steht ja auch als Begründung das drin, dass Bifurcation nicht zwingend ist. Ja. Insofern kann ich das auch beurteilen, indem ich das erstmal as a whole beurteile.
Auch als Holder.
Ja. Interessant. Also generell Tenor war ja auch, dass das Problem ein temporäres ist, weil man denkt, dass wenn wir fast 9 ist, man diese Problematik eben als solche nicht mehr hat.
Wobei natürlich nicht ganz richtig ist. Ne? Man hat sie schon jetzt gerade durch die Wiedereinführung der dritten Kategorie. Und ich habe sie, also sagen wir, das hier sind ja Instrumente, wo ich sage, ich habe einen Dead Host und Derivate eingebettet. Wenn ich aber sage, ich habe jetzt in irgendeiner Form wirkliche, echte Hybride zwischen Debt Instruments und Equity Instruments, da stellt sich natürlich schon die Frage, was ist das jetzt eigentlich? Also ich komme ja nur um die Abspalterei herum, weil es die nicht mehr gibt unter IFRS 9 auf der Anlageseite. Aber die Beurteilung, ist es denn nun eigentlich ein EK-Instrument oder ist es ein FK-Instrument, ist schon entscheidend für die Frage, was kann ich eigentlich damit machen? Ja, kann ich eine EK-Option ziehen, ja oder nein? Recycle ich, ja oder nein? Also da hängt schon ein bisschen was dran. Übrigens genauso wie heute. Deswegen ist das eben unter 39 auch eine relevante Frage. Da kommt noch on top dazu, welches Impairment-Modell wende ich eigentlich an?
Gut, aber zu Amortized Cost wird man es nicht bewerten können, weil es keine festen, bestimmbaren Zahlungsströme
ja, genau.
sind. Deshalb,
also in die dritte Option kommst du noch gar nicht rein, dann dem Instrument.
Wenn du sagst, es ist ein EK-Instrument, damit, dann könnte ich sagen, gut, dann komme ich im Grunde genommen da rein. Es wird ja nicht gesagt, dass Equity Instruments zwingend jetzt irgendwo Aktien oder so sein müssen, ne? Ich glaube, das ist der eigentliche Spagat, der da steht, dass IFRS 9 und IFRS 39 halt rückverweisen auf IFRS 32, was die Frage der Definition eines Equity-Instruments angeht. So, und da ist dann die Frage, okay, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass ich gucken muss, wie denn ein Emittent das Ding eigentlich bilanzieren will? Das ist genau die Frage, die du aufgeworfen hast, ja. Und dieses sibyllinische, ja, muss nicht in jedem Fall identisch sein oder so, war damals halt so eine sehr nebulöse Form der Rückmeldung, die wir bekommen haben. Das war ja damals eine DRC-Eingabe.
Also ich hätte vom Grundsatz her auch nichts dagegen, das aufzunehmen und das nochmal zurückzuspielen und sagen, ja, hier schön und gut, aber geholfen hat es irgendwie nicht. Und es gibt schon Instrumente, die ähnlich designt sind und man sollte an den Grundsatz der Frage mal ran. Wenn ich denn eine gewisse Grundkonstruktion als Instrument habe, was mache ich damit?
Aber wir eigentlich auch die Argumente jetzt ein bisschen entkräftet haben, wenn wir gesagt haben, also das ist schon widespread, nicht dieses eine Argument und auch der Punkt mit IFRS 9 ist alles gelöst, passt auch nicht. Man könnte auch sagen, selbst wenn es damit gelöst wäre, bis das Ganze mal kommt, kann man in der Zwischenzeit ja vielleicht doch mal was tun, ob man so lange dafür braucht. Also ich wäre schon dafür, dass wir hier eine Eingabe machen und das kritisieren und sagen, probier das bitte doch nochmal.
Ich möchte nur, dass das Ganze halt doch ein größeres Fass aufmacht, wo man, glaube ich, auch mit einer reinen Interpretation nicht klarkommt, sondern wo man wahrscheinlich ran muss an den Standard. Und die Frau. Ja gut, aber die Frage ist, machst du das eben, wenn du ein laufendes Agenda-Projekt dazu hast, zur EKF-Abgrenzung? Keine Ahnung, wann das Ding jemals in irgendeiner Form in einen Standard münden wird, das ist dann vielleicht eine andere Frage.
Ja, und oder, das bringt mich schon wieder in etwa zur Agenda-Konsultation. Laufendes Projekt ist ja nicht unbedingt gleich laufendes Projekt, denn ein Research-Projekt ist ein Research-Projekt, wo erstmal die grundsätzliche Übernahme auf die eigentliche Agenda alles andere als notwendigerweise garantiert ist und der Zeithorizont so ist, ich meine jetzt mal 5 Jahre, 6 Jahre, 7 Jahre, gut, man müsste auch das hier entwickeln, aber man hätte schon potenziell etwas großzügig aufgerundet, 5 Jahre Klarheit bei der Anwendung und 5 Jahre Klarheit bei der Anwendung wäre schon ein Horizont, der sich lohnen könnte.
Ich glaube, selbst wenn das IFRS-IC im Rahmen des Standards in der Bewegung kommt und sagt, eigentlich können wir darauf keine klare Antwort geben, wir müssen den Standard ändern, wäre das auch schon eine klare Antwort. Dann würde man nämlich sagen, der Standard lässt im Moment beides zu. Also selbst das würde, ich meine, das wäre nicht die schönste aller Antworten, wäre nicht optimal, immer noch besser als die Diskussion, die wir jetzt führen, wo manche sagen, der Standard ist klar, das geht so, die anderen sagen, ist klar, die anderen sagen, ist nicht so klar, was er sagt. Auch das würde uns ja helfen, wenn das IC ja am Ende sagt, ja, der Standard ist halt nicht klar geschrieben. Man könnte es so oder man könnte es so sehen. Und wenn man was machen will, dann müsste man den Standard anpassen. Das wäre auch eine Aussage. Da könnte man direkt auch dieses Thema, diese vielleicht nebulöse Antwort von damals auch noch ein bisschen aufklären mit der Sage, wann, in welchen Fällen ist es denn beim Holder möglicherweise anders als beim Issuer, wenn überhaupt.
Was man natürlich nochmal prüfen müssen, ist, was wir damals beantwortet. Wir haben gesagt, es ist nicht widespread, oder?
Doch, wir haben gesagt, das haben wir nicht, ein solches Instrument, aber wir sehen andere ähnliche.
Ja. Nein, damit schießen wir uns also nicht selber ins Knie, das ist ja gut. Ja.
bedeutet dann, dass ich all die Gedanken dann mal aufnehme und einen Vorschlag formuliere und da die, in dem Fall ja die, auch eine offizielle Frist, in der wir uns äußern können, noch läuft, haben wir also auch die Gelegenheit, in der nächsten Sitzung nochmal eventuell drüber zu sprechen, wenn Sie dann noch weitere Rückmeldungen haben.
Ich würde nur vielleicht auf einen Punkt mal hinweisen, weil wir jetzt gerade wieder über den gestolpert sind beim IASB. Ihr könnt euch vielleicht an eine Sache erinnern, die der Roman Sauer mal aufgebracht hat, wo er sagte, warum werden eigentlich Fondsanteile praktisch jetzt immer als Fair Value for P&L unter IFRS 9 einzustufen sein? Warum kann ich die nicht im Grunde genommen in die OCI-Option bringen und behandeln, als wären das im Grunde genommen halt Equity Instruments? Und das geht zurück damals auf eine Regelung, die in IFRS 9 aufgenommen wurde, wo man gesagt hat, wenn du ein Puttable Instrument hast, das auf Emittentenseite als Eigenkapital zu klassifizieren ist, bleibt das trotzdem auf der Anlegerseite ein Fremdkapitaltitel. Und das würde jetzt, sage ich mal, eigentlich eine relativ deutliche Aussage darstellen, dass man sagt, es muss keine Symmetrie da sein. Das heißt, man geht einfach danach, dass man sagt, ein Portable-Instrument ist per se mal immer ein Fremdkapitaltitel. Diese Willkürung zur Eigenkapital ist eine, die nur gilt faktisch für den Emittenten, die ändert aber nichts auf Seiten des Anlegers. Das ist ein kurioses Ergebnis. Ich habe dort nochmal mit dem IASB Rücksprache genommen. Man hat gesagt, das hat man damals als Strukturierungsverhinderungsmöglichkeit aufgenommen, diese Bestimmung. Und genau auf diese Frage hin haben wir damals diese Anfrage gestartet, weil wir gesagt haben, wenn ich ein Puttable Instrument habe, das an sich mir sämtliche Eigentumsrechte irgendwo verbrieft, warum soll das bei einem auf Seiten des Eigentümers nun gerade nicht als Beteiligungsinstrument gelten? Warum soll das wie ein Fremdkapitalinstrument bilanziert werden? Das ist doch völlig sinnfrei. Und daraufhin kam eben diese nebulöse Antwort zurück, naja, du musst es eben aus deiner Sicht beurteilen. Wenn man jetzt aber in IFRS 9 hineinguckt, in die Basis for Conclusion steht da absolut apodiktisch drin. Wenn du ein Puttable Instrument hast, ist das niemals ein Eigenkapitaltitel. Ende der Durchsage. So, und dann ist die Frage, kann ich aus so einer Lösung dann hier nicht unter Umständen etwas abbilden? Ich weiß es nicht. Also.
Das war nochmal interessant. Das ist ja eigentlich ein Sonderfall. Da würde ich noch verstehen, wenn ich jetzt bei der ursprünglichen Diskussion sage, eigentlich wären Puttables beim Emittenten FK, aber wir haben eine Ausnahme mal 16a, bla bla bla. Und dann sagen wir, also, diese Ausnahme gilt natürlich dann nur für den Fall und dementsprechend auch nicht beim Halter. Das würde für mich eher den Schluss nach sich ziehen, bei den normalen Papieren, wo ich keine Ausnahme habe, bestimmt die Klassifizierung beim Emittenten das, was beim Halter ist. Könnte man so sehen.
Aber macht aber ja noch weniger Sinn. Denn bei Puttable Instruments, die, sage ich mal, egal ob es nun Genossenschaftsanteile oder ähnliches sind, habe ich eben kein normales FK-Risiko, kein Zinsrisiko. Ich habe ein Beteiligungsrisiko. Ich bin an einem Unternehmen beteiligt und habe als Anleger das Recht, diesen Anteil zurückzugeben. Aber das Risiko, was ich trage, ist ein eindeutiges Beteiligungsrisiko. Ist kein Zinsrisiko, ist kein Kreditrisiko in irgendeiner Form. Also, ich weiß halt nicht, wie ihr darauf antworten könntet. Also, wenn wir jetzt sagen, nehmt euch mal dieser Frage an, die ist durchaus widespread. Also, losgelöst von diesem allgemeinen Fall und diesem spezifischen Faktpattern und klärt mal die Frage, unter welchen Bedingungen ein Instrument, das auf Emittentenseite eben als Hybrid in einer bestimmten Weise klassifiziert wird, maßgeblich ist eben auch für die entsprechende Abbildung auf der Aktivseite oder Klassifizierung auf der Aktivseite. So müsste man es sagen. Die Abbildung ist ja sowieso anders.
Aber der eine Teil der Frage, der andere, den würde ich immer noch stellen, Prüfreihenfolge auch auf der Emittentenseite. Schaue ich mir das Gesamtpaket an oder hole mir vorher die Derivate raus und wie bestimme ich eigentlich den Host? Also das ist ja, glaube ich, auch eine Sache, die durchaus nicht so eindeutig ist. Also bei dem Fall, den wir jetzt hier haben, da gibt es, glaube ich, auch manche, die argumentieren, nö, das ist, der Host ist Fremdkapital, weil ich habe ja 30 Jahre Maturity und der Rest sind Derivate, die müsst ihr abspannen. Es gibt die andere Meinung, nach meinem Kenntnisstand Mehrheitsmeinung, aber bin mir nicht sicher, die sagt, nee, du musst ja das komplett angucken, und der Issuer hat über Verlängerungsoption die Möglichkeit, ad ultimo alle Zahlungen zu vermeiden, deswegen ist EK, und dann hast du noch eine Prepayment Option, die wird abgespalten. Ich glaube, das ist die Mehrheitsmeinung, aber es gibt immer noch andere, die es anders sehen.
Das heißt also unverändert, ich werde die Anmerkung von heute mal formulieren und Ihnen dann einen Entwurf in der nächsten Sitzung vorlegen. Gut, dann kommen wir zum letzten der drei vorgeschlagenen Themen, der IS-19-Sachverhalt. Da bitte ich mal Rüdiger, dass du das übernimmst.
Ja, das IFRS Interpretations Committee hatte noch eine Anfrage erhalten, wie die Änderungen oder Kürzungen von Pensionsplänen zu bilanzieren sind. Da gibt es in dem Zusammenhang zwei Fragestellungen. Also die Frage 1, wie ist, ob nach dieser Planänderung oder Plankürzung, also in diesem Planereignis, der Pensionsplan dann mit der fortgeführten Nettoschuld bilanziert werden soll, also das heißt, keine Anpassung vorgenommen werden soll. Oder die Sichtweise 2 ist dann, dass der Pensionsplan dann mit der neu bewerteten Netto-Schuld fortgeführt werden soll, also eine Anpassung vorgenommen werden soll, auch unterjährig. Die zweite Frage bezieht sich darauf, ob die versicherungsmathematischen Annahmen zum Zeitpunkt des Ereignisses angepasst werden sollen. Da gibt es jetzt drei verschiedene Sichtweisen. Nach der Sichtweise A werden keine versicherungsmathematischen Annahmen angepasst. Sichtweise B bezieht sich darauf, dass sowohl die finanziellen als auch die demografischen Annahmen angepasst werden. Und Sichtweise C sagt, nur die Anpassung der demografischen Annahmen und die finanziellen Annahmen sind nicht anzupassen. Die Sichtweise A bei der Frage 1 stützt sich auf die Ausführung in den Basis for Conclusion in der Textziffer 64, nach der die Neubewertung nur zur Bestimmung der Past-Service-Costs notwendig sind. Demgegenüber wird in der Sichtweise 2 die Argumentation vertreten, dass die Basis for Conclusion Textziffer 60, dass dort gefordert wird, dass Neubewertungen in der Periode zu erfassen sind, in der sie auftreten. Die Neubewertung würde dann ins OCI gehen. Bloß, dass dann, wenn die versicherungsmathematischen Annahmen angepasst werden würden, müsste dann auch ein neuer Current Service Cost, also der laufende Dienstzeitaufwand, würde dann neu berechnet werden, sodass sich dann neuer Dienstzeitaufwand ergibt, sodass dann auch sich die Energie und V sich das dann ändern würde.
Ja, aber es könnte ja trotzdem sein, dass das prospektiv ist. Es könnte ja sein, dass ich zum Teil einen Catch-up-Effekt habe. Und der Catch-up-Effekt würde dann für mich das Ergebnis neutral sein. Und prospektiv ist natürlich klar, dass sich dann die Current Service Cost dann anpassen würden. Aber ich könnte mir eben den Reflex vorstellen, dass es auch ein Past-Service-Element sozusagen hat. Und da würde sich für mich die Frage eben stellen, ob es vielleicht dann eben ergebnisneutral ist oder ob es ergebniswirksam ist.
Also zu dem Zeitpunkt des Ereignisses sind die Past-Service-Kosten zu bestimmen, und die Past-Service-Kosten, die fließen ganz normal in die G&V ein.
Also eine Verteilung über die Restlaufzeit.
Also
im Sinne von OCI waschen nach oben.
Genau, ich würde das, was bisher verdient ist, schon erdient ist, würde ich nicht mehr. Es war ja der alte IS-19, hat die Streckung nur prospektiv vorgesehen. Der neue sieht vor, der Teil, der quasi schon erdient ist, der ist sofort mit in der Liability anzusetzen. Und das, was going forward ist, das ist dann eben über die zukünftige Periode zu erfassen.
Die Frage ist nur zum Zeitpunkt des Ereignisses: buche ich komplett Gain or Loss in die G&V oder schaue ich, gibt es da noch versicherungsmathematische Elemente, und die buche ich ins Eigenkapital und die Differenz nur dann in die G&V?
Schmidt, wenn der einzige Unterschied, wenn ich das richtig verstanden habe, ich glaube, das haben die Kollegen jetzt aber immer noch von meinem Verständnis, wäre doch die Frage, ob ich ab dem Zeitpunkt, wo ich das Plan-Amendment habe, Schätzungsänderungen, ich sage jetzt mal beide demografisch, ab dann bis zum Jahresende in die GUV nehme, oder ob ich sie, wenn ich die Anpassung nicht mache, am Jahresende über das OCI buche. Es geht nur um die Frage, ob die prospektiven Anpassungen, Änderungen im Vergleich zum Jahresbeginn, im September findet das Amendment statt, von September bis Ende Dezember durch die GUV nehme, durch neue Service Cost und vielleicht auch Zinsen und so weiter, oder ob es am Jahresende über das OCI buche. Das ist der einzige Unterschied.
Genau, ja. Und die Analyse von ISB-Mitarbeitern führen halt dazu, dass die sagen, es wird zum Zeitpunkt des Ereignisses nicht in die G&V aufgenommen, sondern es werden sozusagen die ursprünglichen Current Service Costs, die am Anfang des Jahres bestimmt wurden, werden weitergeführt. Zum Zeitpunkt des Ereignisses werden Past Service Costs berechnet, die dann am Jahresende mit auch dann aufwandswirksam werden, beziehungsweise dann unterjährig werden sie nicht abgebildet, sondern erst am Jahresende. Und auch am Jahresende kommt es erst zu einer Neubewertung mit den entsprechenden neuen versicherungsmathematischen Annahmen, sodass dann die Differenz aus den oder Vorjahresendwerten und dem jetzt laufenden Geschäftsjahr dann im OCI erfasst werden. Also das ist so die...
Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, was wir als Service Cost verstehen. Also wenn wir Service Cost verstehen, 100 jeden Monat, okay, dann kommt jetzt das Ereignis im September, dann habe ich jetzt nur noch 25% meiner Belegschaft, also der Pensionsberechtigten. Passe ich dann meine Service Cost an, um die Anzahl der Reduktion, das, meines Ermessens nach ja. Was ich nur nicht mache, sind die anderen versicherungsmathematischen Parameter anzupassen, also wie Zinssatz und Migration, Demografie oder sonst was.
Also da ist
sonst bin ich doch in einem ganz falschen Modell.
Also nach den Ausführungen von ISB-Mitarbeitern und dem Schluss, den die ziehen, ist halt diese unterjährige Anpassung, wird nicht vorgenommen. Das heißt, es werden weiterhin die 100 Current Service Costs ausgewiesen. Obwohl in dem Moment nicht mehr 100% an Pensionsplanenden Teilnehmern vorhanden sind, sondern bloß noch 25%. Das würde dann zu einer aus wirtschaftlicher Perspektive heraus falschen Darstellung kommen, aber weil explizit im Basis for Conclusion drinsteht, dass unterjährige Anpassungen nicht vorzunehmen sind. Also das ist so die Analyse, die die ISB-Mitarbeiter vornehmen.
Das heißt im Prinzip, wenn ich ein massives Curtailment mache am Jahresanfang, dann habe ich mehr oder weniger in meiner G&V ein Jahr ein falsches Ergebnis, was sich dahinter spiegelt. Unterjährig. Also ein Jahr, also ich meine, wenn ich es im Januar durchführe, habe ich bis zum Monat, ja, habe ich 11 Monate mehr oder minder, oder mein schönes Beispiel war ja 75% weniger Pensionsverpflichtung, weil ich irgendwie gewandelt habe von Defined Benefit in Defined Contribution, was ja momentan die Mode ist in bestimmten Ländern dieser Welt. Dann zeige ich also über 11 Monate die höheren Servicekosten.
Das ist so die Analyse oder das Ergebnis der Analyse von ISB-Mitarbeitern, ja.
Oder rechne ich nur, sagen wir mal, diese 25% mit den alten Parametern in Bezug auf Personalfluktuation, Alter und so weiter, aber passt zumindest das Mengengerüst an. Weil die Frage ist hier meines Erachtens hier nicht so richtig adressiert, ja. Also ich lese das hier von den versicherungsmathematischen Parametern, ja. Das ist für mich die Personalfluktuation, Demografie und so weiter. So, aber nirgendwo steht etwas von dem Mengengerüst. So, und wenn das Mengengerüst sich um 75% reduziert, dann kann ich ja trotzdem noch die gleichen Parameter anwenden, obwohl die Demografie, die dann bei dem noch bestehenden Pensionärsbestand ein komplett anderer sein mag, weil die Alten alle raus sind und ich nur Junge habe und ich bleibe bei den gleichen Parametern, wende aber das korrigierte Mengengerüst an für die Servicekosten.
Ja, hier ist jetzt aber dadurch, dass die Care- und Servicekosten am Jahresanfang festgelegt werden und halt unterjährig nicht mehr angepasst werden. Und das ist, aber genau das ist ja nun die Diskussion oder die unterschiedlichen Sichtweisen, wo jetzt gesagt wird, die einen vertreten halt die Meinung, okay, ich habe die Current Service Cost am Jahresanfang festgelegt, behalte die so bei, muss ich so beihalten, weil steht halt in Basis for Conclusion drin, dass unterjährig keine Anpassungen vorzunehmen sind. Die andere Sichtweise ist halt, die sagen, nein, eine Anpassung muss stattfinden, weil jetzt auch IAS 34, den Illustrative Examples, wird halt ausgeführt, dass auch der Pensionsaufwand dann unterjährig bei signifikanten Änderungen anzupassen ist. Und signifikante Änderungen wird beispielsweise dann Plankürzung oder Planänderungen genannt werden.
So, und deshalb, und die Frage, ich meine, wir haben das Thema ja leider nicht diskutiert, aber die Frage hatte ich mir da auch zurechtgelegt, weil selbst dann kann ich ja noch sagen, okay, ich rechne mit dem veränderten Mengengerüst mit den in Anführungszeichen falschen oder dann vielleicht nicht mehr 100% sachgerechten versicherungstechnischen Parametern. Das ist ja so eine Art Zwischenlösung. Also das ist ja weder das eine, was hier dargestellt wird, noch das andere.
Aber die macht doch auch keinen Sinn.
Also sicherlich macht das keinen Sinn. Ich bin aber näher an der Realität und ich kann mir...
Das würde ich nicht zwingend sagen. Wenn du beispielsweise sagst, ich habe als versicherungsmathematische Parameter einen bestimmten Bestand ausgerechnet zwischen Aktiven oder Pensionären.
Ja.
Und ich schmeiße jetzt einen bestimmten Teil meiner Belegschaft im Grunde genommen raus, da wird das Bild doch auch völlig verzerrt. Das ist doch nicht deswegen getreuer oder so. Also getreuer ist es ja nur dann, wenn ich sage, ich nehme praktisch eine proportionale Abschichtung vor, dann ergibt das Sinn. Aber wenn ich sage, also ich
baue... Ja, was anderes kann ich ja nicht machen. Also das war ja, dass ich sage, okay, ich habe nur noch eben 25% und passe dann entsprechend meine Servicekosten um 25% an, unter den in Anführungszeichen falschen Annahmen, die ich dann noch habe für Demografie und so weiter.
Also für mich macht einfach der ganze Absatz da keinen Sinn. Ich glaube, ich sehe da wenig Möglichkeiten rauszukommen, weil der Standard für mich eigentlich da relativ apodiktisch ist. Du passt nicht an, Punkt. Ob das sinnvoll ist oder nicht, wird dir hier nicht gefragt. Also es wäre vielleicht interessant zu wissen, was damals die Ratio dafür war, dass man genau diese Sache so reingeschrieben hat. Ich meine, was mir auffällt, ist, dass diese drei Views ja immerhin aus drei BC-Paragraphen kommen, die gerade mal 5 Paragraphen Abstand voneinander stehen. Also vermute ich, wird es irgendeinen Grund geben, warum man sich genau für diese Sichtweise damals entschieden hat. Und das wäre vielleicht interessant aus... Meinst du nicht? Nein, hier ist 19 und Ratio gibt es nicht, ja. Ja. Ob es in irgendeiner Form Cost-Benefit-Gründe gewesen sind, dass man gesagt hat, ihr müsst das nicht machen, ihr könnt einfach jetzt weiter durchlaufen lassen, oder ob es in irgendeiner Form andere Erwägungen waren, die einen dazu gebracht haben. Denn an sich hätte ich gesagt, das ist so ein Adjusting-Event, ich würde auf jeden Fall das Ding neu berechnen. Also was anderes macht für mich von der Faithful Representation schon überhaupt keinen Sinn.
Ich würde einfach dir überlegen musst, wenn das jetzt, sagen wir mal, Anpassungen im Sinne von 15% sind oder so, viele Unternehmen hin und sagen, so what?
Das ist ja gut, aber dann ist es dann eine Materiality-Frage, oder würdest du jetzt sagen, also, ja. Denn ich meine, wenn ich schon sage, das ist ein wesentlicher Einschnitt und die Auswirkung dieses Einschnitts ist auch noch materiell, dann würde ich eigentlich sagen, dann kann ich doch nicht weiterrechnen, als wäre nichts gewesen und mache dann am Ende des Jahres irgendwo ein Ketchup und versuche es irgendwie wieder zu bereinigen. Also, ich meine, das ist irgendwie schräg, oder?
Ich meine, die Frage ist ja, ich glaube, das ist einfach eine Vereinfachung, dass man sagt, am Anfang des Jahres wird festgelegt und dann rechnest du damit. Also müsste ich ja jeden Tag oder jede Woche hingehen und sagen, hat sich irgendwas geändert. Das will man verhindern. Aber ich glaube, dass man mit dem BC64, und das wird ja hier im View C auch nochmal dargestellt, dass man durchaus im Standard auch Hinweise darauf findet, dass man nämlich die Financial Assumptions, also Interest Rates, oder nicht anpasst, aber die Demographic Assumptions und damit auch die Anzahl der Mitarbeiter schon. Ja, und das wird ja hier dargestellt in View C. Also ich glaube, das sollte man vielleicht nochmal kritisch hinterfragen. Und ich weiß nicht, was das IFRS-IC damit machen kann. Die können höchstens sagen, was im BC64 steht, stimmt für alle Annahmen. Wenn sie der Meinung sind, das ist Unsinn, dann müssen sie sehr wahrscheinlich irgendwo über eine weiß ich, ob das über eine Annual Anpassung AIP oder so wie immer gemacht werden kann, wo man sagt, das ist eigentlich zu groß, und man sagt, das macht eigentlich keinen Sinn, wir wollen es irgendwie anpassen. Ich habe nur auch mit den Demographic Assumptions, ist auch so ein Thema. Ich meine, das ist jetzt ein Sondereinschnitt. Ich mache ein Plan Amendment oder sowas, ja, Curtailment. Aber ich habe ja auch durchaus ansonsten übers Jahr hinweg Änderungen in den Annahmen. Es kann ja sein, dass das mehr Leute versterben, dass mehr Leute das Unternehmen verlassen, würde ich dann auch eine Anpassung vornehmen. Der einzige Unterschied, den ich hier sehe, ist, dass es etwas ist, was ich wissentlich herbeigeführt habe. Also ich habe das Amendment selbst herbeigeführt. Das ist jetzt keine Annahme, die von außen irgendwo sich ändert, sondern ich bin derjenige, der aktiv eingreift. Ich könnte also sagen, dass in einem solchen Fall dann die Demographic Assumptions, insbesondere die Mitarbeiter, die unter dem Planfall noch angepasst werden sollen. Aber ich glaube schon, dass das was wäre, was für das IFOS-IC. Denn was ich so vom Standard lese, würde ich auch sagen, im 64 steht drin, packe nichts an. Die einzige Frage, die ich mir stellen würde, wäre, wie gesagt, in View C, ob das wirklich auch für die Demographic Assumptions gilt.
Wobei der Submitter, also der die Frage gestellt hatte, führt nochmal aus, dass die Anzahl der Mitarbeiter, die unter den Plan fallen, nicht unter die Demographic Assumptions fallen. Also die sind außen vor quasi und die werden angepasst.
Also das Mengengerüst wird das auf Mengengerüst jeden Fall angepasst.
Ja, das also wenn jetzt
war ja mein Wording. Ja. So, ja. Und das wurde ja vorhin, also, ne, also ich passe das Mengengerüst bei meiner Servicekost nach einer entsprechenden Quote an. So, damit bin ich erstmal schon mal beruhigt.
Ja, aber Moment. Wer sagt denn das? Wer ist denn der Submitter? Wer sagt denn, dass er so ist? Der Submitter sagt da, sondern glauben wir das? Also finde ich ja toll. Worauf stimmt sich das denn? Also das ist eindeutig im Standard, dass ich das sowas anpasse.
Oder nein, ist das, das ist die Interpretation von dem Einreichenden.
Okay. Ja, aber das ist der Punkt, den ich nochmal hinterfragen wollte, weil ich sage, eigentlich haben wir es doch mit drei Themen zu tun. Wir haben es auf der einen Seite mit der Bemessung des sagen wir, Gains zu tun, auf der anderen Seite haben wir es mit der Frage der Fortführung von versicherungsmathematischen Parametern zu tun und die dritte Frage ist, haben wir eine Anpassung des Mengengerüstes auf Basis des bestehenden Regelwerkes, ist die sachgerecht bei den Servicekosten, ja oder nein? Und das ist der dritte Punkt, wo ich sage, der fehlt mir ja eigentlich in der Darstellung der Sichtweisen, nicht von Ihnen, sondern vom Staff.
Ist das nicht in View C so ein bisschen drin, weil ich stelle jetzt mal die Frage, würden Sie sagen, die Anzahl der Leute, die in einen Plan fallen, ist nicht Teil der Demographic Assumptions?
Also Demografie wäre für mich Mortalität, aber und Mitarbeiterfluktuation, aber nicht von mir reduzierte oder.
Ja, aber Mitarbeiterfluktuation, ich meine, das steht da nicht drin, dass man sagt, also ich habe Sympathie dafür, das war eben auch mein Punkt, als ich gesagt habe, kann man das unterscheiden? Der Standard ist sehr, dass Dinge, die ich selbst herbeiführe, nicht unter die Assumptions fallen. Aber das müsste man klären. Kaufen.
Also der Submitter trifft einfach die Annahme und sagt, ich nehme an, ist nicht drunter und unter der Annahme präsentiere ich jetzt meine Frage und stelle. Nehmen die Analyse vor.
Aber Sie selbst würden sagen, das ist nicht so eindeutig.
Ich würde es jetzt nicht unbedingt notwendigerweise so sehen. Man kann es anders sehen.
Das Thema ist bisher nicht in unserer doch sehr häufig zu Rate gezogenen AG diskutiert worden, ne? Sondern die Antworten, die wir hier zusammengefügt haben, damals an Staff in London, sind auf Basis der, ich sag mal, Outreach, der klassischen Outreach-Aktivität, die für so ein Thema gemacht wurde. Das heißt, die AG könnte man damit schon nochmal behelligen, wenn wir es denn hier wollten.
Also die AG wurde dazu noch nicht befragt, ja. Das ist, wäre jetzt neu, das wäre jetzt sozusagen das Ergebnis von dieser Sitzung, wenn Sie sagen, das Thema sollte nochmal sich die AG angucken und dort die Meinung dann vorgebracht werden.
Wir merken ja, dass wir hier selber so ein bisschen stolpern. Insofern wäre es meines Erachtens sicherlich nicht falsch, aus dem praktischen Doing der Aktuare, so wie die es normalerweise handhaben, und die sollten die Fälle auch relativ gut kennen, nochmal ein Feedback zu bekommen. Ich denke, das ist uns auf jeden Fall, auch wenn wir das Ding später kommentieren wollen, in welche Richtung das auch immer geht, hilfreich. Und wir können das eigentlich schon antizipieren, weil bei diesen Fragen wird es ja bleiben. Da wird sich ja jetzt nicht mehr grundsätzlich was dran verändern. Unabhängig davon, wie die Diskussion bei der nächsten IC-Sitzung läuft.
Also die ISB-Mitarbeiter hatten im Rahmen des Outreach-Requests auch Aktuare befragt und die Antwort, die sie erhalten haben, war dann, dass die Aktuare selber noch nichts dazu sagen können.
Also ja, vielleicht ist ja, hat man ja in Deutschland eine Meinung. Ja.
Also ich hatte mit einem Aktuar, der hatte kam auch noch mit einer Frage auf mich zu dem Thema, wie jetzt Prior Periods zu verstehen sind, ob das jetzt als Period wird nur das Geschäftsjahr verstanden. Das heißt, die vorhergehenden Perioden, auf die ein paar Servicekosten oder aus denen ein paar Servicekosten entstehen, enden, würden dann am 31.12. des Vorjahres enden. Oder, wie jetzt hier die Sichtweise vom ISB-Mitarbeitern in der Unterlage war, dass jetzt die Past Period sozusagen am 19. März endet, wenn am 20. März das Ereignis stattfindet. Also da steht jetzt im Standard nicht explizit drin, dass dann der Tag vor dem Ereignis das Ende der vorhergehenden Perioden ist. Insofern ist das auch noch ein Punkt, der nicht von allen eindeutig gesehen wird, sondern dass es da abweichende Meinungen gibt. Haben Sie jetzt dazu eine Meinung oder wäre das auch nochmal über nochmal ein Thema, was überhaupt diskutiert werden sollte, weiter aufgegriffen werden sollte oder wenn, sollte es dann auch nochmal mit der AG diskutiert werden, ob es dort eine Meinung gibt?
Also ich wäre dafür, das mit der AG zu diskutieren. Ich selber, wie gesagt, habe eine Vorstellung, wie ich mit dem Mengengerüst umgehen würde, bei der ich glaube, ich wäre was Demografie und sowas anbelangt, aus der Praxis heraus, weil in der Regel wird man nicht das Extrembeispiel, wie ich das gerade hatte, 75, sondern man hat eher Anpassungen von 20% oder sonst irgendwas und da gibt es in der Regel nicht unbedingt immer ein neues versicherungsmathematisches Gutachten für, das ist aber jetzt nur eine praxisorientierte Sichtweise. Und nicht auf Basis der Basis for Conclusions. Ich glaube, es ist in Teilen vielleicht auch nicht ohne Grund passiert, dass das Thema zeitlich von der IC-Agenda gerutscht ist, dass dafür also keine Zeit mehr da war. Was ich mitbekommen habe, ist, dass man da auch im Vorfeld ein paar Tage vorher nochmal gut drüber diskutiert hat, intern, also Staff intern. Und ich könnte mir vorstellen, dass da die ein oder andere Frage auch offen geblieben ist und man da auch noch ein bisschen Luft holen wollte, um es dann eben mit dem Atem im Mai jetzt also in 2,5 Wochen zu diskutieren. Insofern ist da der IAS-19 überhaupt nicht eindeutig und ich glaube, es fällt auch schwer, aus den bestehenden Basis for Conclusions eine eindeutige Interpretation ziehen zu können.
Was dafür spricht, das würde, glaube ich, helfen. Ich habe gerade noch darüber nachgedacht, ob man wirklich sagt, ein Plan Amendment oder Curtailment ist Teil der Assumptions am Anfang. Ich glaube, das würde eigentlich dem ganzen Sinn und Zweck des 19 widersprechen, weil wenn ich das machen müsste, müsste ich eigentlich am Anfang des Jahres überlegen, ich plane Mitte des Jahres ein Curtailment, dann muss ich das mit reinnehmen. Und ich glaube, der Standard, das ist relativ eindeutig, er sagt, ein Curtailment wird dann bilanziert, wenn es stattfindet und nicht am Anfang. Wenn ich so argumentiere und sage, dann ist das nicht Teil der Assumptions und deswegen fällt es auch nicht unter den 64 oder wie auch immer, dass ich eben halt die Assumptions am Anfang des Jahres nicht anpassen darf. Wenn man so argumentiert, dann...
Welche? Wie gesagt, welche Assumptions? Dann ist klar, dass auf jeden Fall, dass ich für das Mengengerüst...
Nur das Mengengerüst.
Ja.
Der Rest fällt ja in die Assumptions am Anfang des Jahres.
So, und der würde gleich bleiben.
Ja.
Wobei, also die hier zitierten Texte von den Basis for Conclusion beziehen sich eigentlich auf die Zwischenberichterstattung. Also das heißt auf die reguläre Zwischenberichterstattung, wo dann die Frage war, wenn ich jetzt einen Halbjahresbericht erstelle, ob ich dann zum Halbjahresbericht quasi ein ganz neues versicherungsmathematisches Gutachten hier anfordern muss mit Anpassung der Annahmen oder nicht. Und dort kam dann die Antwort vom Board, dass sie gesagt haben, nein, unterjährige Anpassungen haben nicht vorzunehmen oder sollen nicht vorgenommen werden. Wobei das jetzt nicht explizit auf so eine Plankürzung oder Planänderung sich bezieht. Das heißt, die Interpretationen, die jetzt von ISB-Mitarbeitern hier gemacht wurden, dass auf diese einmaligen Fakten zu übertragen, ist eine Möglichkeit, aber nicht die einzige Möglichkeit. Und die Umfrage jetzt im Rahmen des Authority-Request hat auch gezeigt, dass es da sehr breite Anwendungsmethoden gibt. Also das heißt, da ist keine einheitliche Sichtweise in der Praxis anzutreffen.
Herr Schmidt, ich glaube, es gibt schon einen Unterschied zwischen den Assumptions, wenn da klargestellt wird, die Assumptions werden unterjährig nicht angepasst, im Vergleich zu den, ich sage jetzt mal, selbstbewusst herbeigeführten Änderungen durch das Curtailment. Weil ich glaube schon, dass der BC64 oder da relativ klar ist, ja, dass er sagt, diese Assumptions, die passt du mal nicht an. Klammer auf, View C, die sagen, bei Demographic steht das nicht so klar daran, aber okay. Da könnte man das vielleicht nochmal klarstellen und sagen, das gilt übrigens für alle Assumptions, nicht nur für Interest Cost, sondern auch und so weiter. Ich glaube nur, dass der BC64 hier ins Leere läuft, weil er über Assumptions spricht und das nicht Teil der Assumptions ist, ein Curtailment. Ich glaube, das ist das. Also mein Hauptargument wäre nicht, der BC64 bezieht sich auf Quartalsabschlüsse, sondern es ist kein Assumption.
Also es muss im Grunde so sein, weil ich meine, Curtailment ist ein Geschäftsverfall und ich muss einen Geschäftsverfall buchen, wenn er stattfindet. Also ich meine, sonst würde ich ja sagen, müsste ja im Standard drinstehen, Curtailments werden nur am Jahresende gebucht oder sowas. Das ist ja, also von daher gesehen scheint mir das auch relativ klar, dass das Mengengerüst angepasst werden muss.
Dann würde ich diese Fragestellung der AG nochmal vorlegen, die um Stellungnahmen bitten und Ihnen das dann das nächste Mal wieder vorstellen. Ich glaube, dann ist auch die Diskussion im MIFRIC gelaufen. Dann hat man da, ich weiß nicht, ob da nochmal neue Papiere erstellt werden.
Ich habe bisher noch keine neuen Papiere dazu gesehen. Mich würde es nicht wundern. Wenn, dann sollten wir die auch zeitnah der AG entsprechend zukommen lassen, dass sich denn die Frage nochmal total ändert. Aber
selbstverständlich.
Wie gesagt, mal abwarten. Und es tut uns sicherlich, wenn wir dann überlegen, ob wir das, was wir diskutiert haben, dann nochmal weiter kommentieren wollen, tut es uns gut, wenn wir den entsprechenden zeitlichen Vorlauf haben, dass die AG jetzt schon weiß, da verändert sich was. Und ich glaube, das ist für die AG auch wertvoll, wenn sie nicht sowieso automatisch schon auf dieses Thema schauen, weil im Endeffekt, wenn das Handeln in Deutschland auch so heterogen wäre, dann hat das sicher sag mal, einen signifikanten Einfluss. Oder, das kann ja auch so sein, man hat eigentlich ein ganz einheitliches Verständnis davon, wie man da vorgeht. Und das ist sicherlich auch ein gutes Signal für uns, damit wir wissen, wie die Praxis läuft.
Okay.
Gut, dann können wir damit Top 10 beschließen. Vielen Dank.